In diesem Kapitel finden wir das Wort Schwert sehr häufig. Das ist uns wahrscheinlich allen aufgefallen beim Durchlesen. Wie viele Mal hat man das gefunden? Versuchen wir mal zu zählen. Das erste Mal kommt es wo vor?
Vers
8, ja. Gott nennt es mein Schwert. Ja. Weiter. Vers 9, wieder mein Schwert.
Vers
10, mein Schwert. Genau, Gottes Schwert. Dann weiter. Vers 14. Ein Schwert zweimal, ja? Vers 16, ja? Das Schwert geschärft ist es.
17.
Samt meinem Volk sind sie dem Schwert verfallen.
19.
Oder 19, ja? Zweimal. Denn das Schwert der Erschlagenen. Dreimal, ja? Am Schluss noch. Vers 19 am Schluss auch noch. Es ist das Schwert des erschlagenen Großen. 20, ja. Das schlachtende Schwert. Weiter. 21, ja, ist einfach die Schneide wird erwähnt, ja, vom Schwert. Oder haben Sie das Wort Schwert?
Im
ja.
Ach so, gut, das heißt einfach wörtlich deine Schneide. Aber ist wieder ein Hinweis aufs Schwert, klar. Dann 24, das Schwert des Königs von Babel. Und das ist interessant. Jetzt haben wir am Anfang gelesen, Gott spricht von seinem Schwert. Mein Schwert, mein Schwert. Und jetzt plötzlich wird gesprochen von dem Schwert des Königs von Babel. Das bedeutet, dass Gottes Gericht ausgeübt wird über dem jüdischen Volk durch Nebukadnezar. Also indirekt wird Gottes Gericht ausgeübt durch eine fremde Armee. Weiter.
25.
Damit das Schwert nach Rabat komme. Weiter.
Ist das das heutige Rabat?
Rabat ist das Rabat der Ammoniter, das ist Amman. Das ist der alte Name für Amman.
Aha. 33.
Hauptstadt von Jordanien heute, ja? Wo wieder?
33, glaube ich.
Jawohl. Ein Schwert, ein Schwert. Und da bezieht es sich jetzt nicht mehr auf das jüdische Volk, sondern das Schwert kommt hier.
Also die Gottlosen. Vorher habe ich noch eine Frage.
Ja, aber welche Gottlosen?
Über die Söhne Ammon.
Jawohl, wer sind die Ammoniter?
Aus dem heutigen Jordanien.
Ja. Also Rabbah ist, Amman ist die Hauptstadt von Ammon. Und der Name Amman kommt noch von Ammon. Das ist die Hauptstadt der Ammoniter, Amman. Rabbah, das ist also ein Volk gewesen in diesem Gebiet. Daneben war dann Moab, also im Norden von Jordanien Amman, Moab und der Südteil von Jordanien ist Edom, die Nachkommen von Esau. Während Ammon und Moab gehen zurück auf wen?
Auf Lot.
Auf Lot, ja, ganz genau. Also, die sind doch verwandt mit Israel. Denn Lot war ja ein Neffe von Abraham. Übrigens weiß man heute auch einiges über die Sprache der Ammoniter. Man hat ja eine Inschrift entdeckt, die sogenannte Mesa-Stele, wo der König von Mesa einen Bericht gibt. Und man kann das ohne Problem lesen, wenn man Hebräisch kann. Das ist also nur eigentlich ein dialektischer Unterschied zu Hebräisch. Überrascht nicht, denn eben Abraham und Lot, die waren ja zusammen. Diese Völker haben einen gleichen Ursprung. Also, wie gesagt, das Schwert in Vers 33 kommt dann eben über die Ammoniter. Herr Bauer, Sie wollten noch was sagen.
Ja, in 26
wird eine der verschiedenen Losorakel angesprochen. Was ist ein Teraphim?
Teraphim sind Ahnen, Ahnengötzen. Also die Ahnen wurden dargestellt als Bildsäulen und verehrt. Das ist der Teraphim-Kult. Den findet man bei den umliegenden Völkern von Israel und leider auch schon in der Familie von Jakob. Wenn man zurückdenkt an die Geschichte von Jakob, der mit seinen zwei Frauen flüchtet und hat durch Rahel die Teraphim des Vaters gestohlen. Und zwar aus dem Grund, wer die Teraphim besaß in einer Familie, hatte familienrechtlich Anspruch auf das Erbe. Darum hat sie die Teraphim abgestaubt, also mitgenommen. Also das sind Ahnengötzen. Und da gibt es noch zwei weitere Orakel, dann die Pfeile schütteln. Das kennt man ja auch von den alten Germanen her, diese Art von Orakel mit Haselruten, dass die auf den Boden geworfen werden und je nachdem, wie sie fallen, wird daraus die Zukunft abgeleitet. Und Leberbeschauung, das geht zurück auf die alten Babylonier, haben das schon praktiziert. Also man schlachtet ein Tier und schaut die Leber an und je nachdem, wie die Leber beschaffen ist, wird daraus die Zukunft abgeleitet. Ja, gut, also das so zur Übersicht. Jetzt wollen wir der Reihe nach vorgehen. Die ersten fünf Verse beschreiben einen Waldbrand im Süden. Es ist ein Gleichnis, aber doch recht schwierig zu verstehen, worum geht es da eigentlich. Wichtig ist noch Folgendes. Es wird immer wieder der Süden erwähnt, schon Vers 2. Richte dein Angesicht gegen Süden, hebräisch Negev. Das sagt uns was.
Darauf, dass es eben früher dort nicht ausschließlich Wüste war, wie es heute der Fall ist.
Ja, oder wie es bis vor einiger Zeit war, denn der KKL, der israelische Nationalfonds, hat ja in der Vergangenheit etwa 800 Millionen Bäume in Israel gepflanzt und ganz besonders viele auch eben im Negev. Da wurde ein richtiger Gürtel gepflanzt. Und der soll auch, das war ein Plan, der schon im letzten Jahrtausend gefasst worden ist, ab dem Jahr 2000 sollten nochmals ganz massiv aufgestockt werden.
Ja, wachsen die Bäume da ohne Bewässerung im Negev?
Ja, das durch Bewässerung. Aber es gibt ja im Negev sehr tief unten gibt es Wasser. Es gibt ja ein riesiges Wasserreservoir im Untergrund des Negevs.
Ja, mit welchem Ziel war das?
Ja, die ganze Aufforstung führt dazu, dass sich das Klima auch änderte. Oder dadurch, dass das Land Israel jahrhundertelang eine Wüste war, war das Klima auch unerträglich. Und mit dem, dass man wieder Bäume pflanzt, gibt es den ganzen Kreislauf, so ist der Regen wieder voll gekommen. Also ist aus ökologischen Gründen sehr, sehr wichtig, die ganze Aufforstung.
1960, 67 gab es eine Bewegung in Deutschland, Bäume für Israel.
Ja.
In vielen Gemeinden wurde dafür gesammelt.
Ja, und ich meine, im Prinzip läuft diese Aktion weiter. Es werden auch Touristen immer wieder eingeladen, um Bäume zu pflanzen. Und eben 800 Millionen Bäume, das ist schon eine stattliche Zahl. Gut, also das einfach mal sachlich. Es geht da um das Negev-Gebiet. Ein Wald im Süden, das weist also hin, dass es im Negev damals einen Wald gegeben hat. Und der wird jetzt verbrannt. Vers 3. Siehe, ich will in dir ein Feuer anzünden, welches jeden grünen Baum und jeden dürren Baum verzehren wird. Gut, und das war auch für die Hörer von Hesekiel schwierig, denn Hesekiel klagt in Vers 5, ach Herr, Ewiger, Sie sagen von mir, redet er nicht in Gleichnissen. Und damit wollten sie das so, wir verstehen das sowieso nicht. So reagieren auch manche Menschen heute auf die Bibel. Das ist ein schwieriges Buch, versteht man sowieso nicht richtig und alle legen sie ein bisschen anders aus. Und damit will man die Verantwortung der Bibel zu gehorchen und Konsequenzen zu ziehen, will man entfliehen. Aber Gott kommt Hesekiel zu Hilfe und da kommt noch eine neue Offenbarung, Vers 6. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also, Menschensohn und so weiter. Was jetzt folgt, ist die Auslegung im Klartext von dem, was vorhin als Gleichnis gesagt worden ist. Jetzt wollen wir das aber beweisen. Wie beginnt das Gleichnis? Wie spricht Gott?
Richte dein Angesicht gegen Süden und rede gegen Mittag.
Jawohl. Menschensohn, oder?
Ja.
Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Süden. Und jetzt Vers 7 heißt es...
Richte dein Angesicht gegen Jerusalem.
Ja, das reicht schon. Menschensohn, also wieder genau, ganz genau gleich, wörtlich gleich. Richte dein Angesicht gegen, nun nicht Süden, sondern Jerusalem. Und rede über die Heiligtümer. Ja?
Ja, und zwar dieses Menschensohn immer, Jesus sagt ja auch irgendwie Menschensohn. Was heißt das genau, das Menschensohn?
Menschensohn heißt eigentlich einfach Mensch. Ben Adam, Ben auf Hebräisch bedeutet immer die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse. Zum Beispiel auf Hebräisch sagt man, ein dreistöckiges Haus, das ist ein Bayit Ben Shloshet Komot. Ein Haus, Sohn von drei Stockwerken. Aber das ist ganz normale Sprache, so spricht man. Oder ein Gesprächspartner. Das ist ein Ben Sicha, das heißt ein Sohn des Gesprächs. Also der gehört zur Kategorie des Gesprächs. Darum, in den semitischen Sprachen braucht man viele solche Ausdrücke. Auch zum Beispiel hat der Herr Johannes und sein Bruder Jakobus Donnersöhne genannt. Boanerges. Was heißt das? Sie gehören zur, das heißt nicht, dass sie vom Donner abstammen, sondern sie gehören zur Klasse des Donners. Also sie waren sehr explosive Naturen. Also ein Ben Adam, das ist jemand, der zur Kategorie der Adamiten gehört. Aber der Jesus nennt sich sehr oft Menschensohn und das übernimmt er aus Daniel 7 zum Beispiel, wo der Messias so bezeichnet wird. Und nun gibt es eine Zweideutigkeit bei dem Ausdruck Ben Adam, Menschensohn. Es gibt nämlich auf Hebräisch keine Mehrzahl von Adam. Also man kann nicht sagen Adamim. Ihm ist normalerweise die Mehrzahlform, kann man nicht sagen. Also man kann Ben Adam übersetzen mit Sohn des Menschen oder Sohn der Menschen. Geht beides. Nun, der Herr Jesus nennt sich aber im Neuen Testament immer Sohn des Menschen. Aber Paulus spricht zum Beispiel über die Menschen, die in früheren Generationen das Geheimnis von Christus nicht gekannt haben. Epheser 3 sagt, den Söhnen der Menschen war das nicht geoffenbart. Die Menschen werden also dort eindeutig im Griechischen Söhne der Menschen genannt. Und das ist nur ein wichtiger Unterschied. Wir sind normale Menschen, in dem Sinn, dass jeder von uns hat immer zwei Eltern. Oder? Wir sind Söhne und Töchter der Menschen. Aber der Messias nennt sich Sohn des Menschen, weil er nur von einer Jungfrau abstammt. Und so ist im Neuen Testament dann eben dieser Ausdruck Sohn des Menschen ein ganz wichtiger messianischer Titel, der die Besonderheit ausdrückt. In Hesekiel, er wird ja fast 100 Mal Menschensohn genannt, das ist ganz typisch in diesem Buch. Da hat es einfach den Sinn Mensch. Aber wir lernen eben durch Hesekiel, was ist ein wirklicher Mensch? Gott erschien in Hesekiel 1, dem Hesekiel, und als er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, ist er auf die Knie gefallen. Und da beginnt Gott ihn zu nennen Menschensohn. Also ein wahrer Mensch ist jemand, der Gottes Herrlichkeit, wenn er sie sieht, sich davor beugt und sich bewusst ist, wie klein er ist. Und fortan nennt Gott ihn dauernd Menschensohn, Menschensohn. Also, jetzt haben wir gesehen, die Einleitung ist genau gleich. Nun, das ist vielleicht noch nicht so überraschend. Aber gehen wir weiter. Vers 2 sagt Gott, und rede gegen Mittag. Wörtlich heißt es im Hebräischen sogar, in der alten Elberfelder steht das in der Fußnote, träufle deine Worte gegen Mittag, oder? Und nun hier in Vers 7 ist es wieder genau der gleiche Ausdruck. Und rede, wörtlich träufle deine Worte über die Heiligtümer. Also auch da wieder ganz parallel. Dann sagt Gott in Vers 2, und weissage über den Wald des Gefildes im Süden. Und hier heißt es, und weissage über das Land Israel.
Gegen das Land.
Über oder gegen das Land Israel, ja. Dann sagt Gott in Vers 2, und sprich zu dem Wald des Südens. Und da heißt es, und sprich zu dem Land Israel. Merken wir, das ist also absolut parallel. Aber eben beim zweiten Mal wissen wir konkret, worum es geht. Um Jerusalem, um die Heiligtümer, das Land Israel. Weiter, Vers 3 sagt Gott, höre das Wort des Herrn. Und so spricht der Herr, ja? So spricht der Herr, der Ewige. Und da heißt es, so spricht der Herr. Auch das ist wieder parallel. Und Vers 3, siehe, ich will in dir ein Feuer anzünden. Und da heißt es, siehe, ich will an dich und will mein Schwert aus seiner Scheide ziehen. Merken wir, auch das ist wieder ganz entsprechend dem Siehe. Und weiter heißt es in Vers 3, welches jeden grünen Baum und jeden dürren Baum in dir verzehren wird. Und da heißt es, und ich will aus dir ausrotten den Gerechten und den Gesetzlosen. Jetzt haben wir gleich die Deutung für die Bäume. Der grüne Baum ist der Gerechte, der dürre Baum der Gesetzlose. Und dann heißt es in Vers 4, und alles Fleisch soll sehen, dass ich der Herr es angezündet habe, es wird nicht erlöschen. Und in Vers 10 heißt es von dem Schwert, es soll nicht wieder zurückkehren. Und Vers 4 endet, und alles, Vers 4 sagt, und alles Fleisch soll sehen, dass ich, der Herr, es angezündet habe. Und das entspricht Vers 10. Und alles Fleisch wird wissen, dass ich, der Herr, mein Schwert aus seiner Scheide gezogen habe. Also es geht wirklich 100% so parallel. Also drückt dieser Waldbrand im Negev, drückt aus das Gericht Gottes über Jerusalem und das Land Israel. Das Gerechte und Ungerechte, also solche, die recht gut leben und solche, die ganz gesetzlos leben, kommen gleicherweise um in diesem Gericht. Und damit wollte Gott zeigen, die Israeliten, sie können keine Ausrede haben, ja, wir verstehen das nicht, es ist sowieso ein Gleichnis und es ist alles so etwas mysteriös und schleierhaft. Nein, darum hat er auch im Klartext geredet. Und das ist eine Wahrheit für die ganze Bibel. Es gibt natürlich manche Gleichnisse, manche symbolische Beschreibungen der Bibel, aber Gott hat ganz bewusst sich nicht darauf konzentriert, sondern die Bibel ist voll von Klartextaussagen, sodass eben niemand sagen kann, ja gut, also die Bibel ist so schwierig oder so symbolisch, so kompliziert, da komme ich nicht mit. Es gibt immer genug, um zu verstehen. Sogar Mark Twain soll gesagt haben, es sind eigentlich nicht die Bibelverse, die ich nicht verstehe, die mir Bauchweh machen, sondern die, die ich verstehe. Also hier wird Gottes schonungsloses Gericht ausgedrückt über das ganze Land Israel. Und es ist ja interessant, wir haben gelesen in Vers 3, die lodende Flamme wird nicht erlöschen und vom Süden bis zum Norden werden alle Angesichter dadurch versenkt werden. Das heißt also, dieses Bild von dem Wald im Negev ist gewissermaßen ein Teil, das jetzt ausgeweitet wird auf das ganze Land. Genauso wie es in der Auslegung so gesagt wird, Vers 9 am Schluss, darum soll mein Schwert aus seiner Scheide fahren gegen alles Fleisch vom Süden bis zum Norden. Und auch da ist Süden übrigens wieder Negev im Grundtext.
Aber normalerweise hat es doch immer geheißen, alle Schwierigkeiten für Israel kommen vom Norden her, weil die Babylonier vom Norden her einbrechen.
Ja, gut, aber hier geht es einfach darum, dieser Wald im Süden, der brennen soll, wird als Bild gebraucht, gewissermaßen für das ganze Land. Also Gott weitet das aus auf das ganze Land. Aber es will nicht sagen, das Gericht kommt von Süden her und geht nach Norden. Sondern gewissermaßen dieses Bild vom Waldbrand im Süden, das ist ein Bild eigentlich für das ganze Land. Ein Teil für das Ganze. Ja, gut.
Pars pro toto.
Das ist ein Teil für das Ganze. In der Poesie braucht man oft diese Stilform. Zum Beispiel gibt es lateinische Poesie, da sagt man der Schiffrumpf. Um zu sagen, das ganze Schiff. Also, dass nur ein Teil erwähnt wird für das Ganze. Oder Pars pro toto ist zum Beispiel auch im Unser Vater, wenn es heißt, unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist natürlich nicht die Meinung, dass wir nur Brot essen, sondern Brot steht für die Nahrung in ihrer ganzen Vielfalt.
Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen.
Ja. Das, dann ist natürlich sind nicht nur die Füße gemeint, sondern der Messias. Ja. Gut, jetzt gehen wir weiter zum nächsten Abschnitt. Da wird jetzt wieder dieses Schwert, dieses scharfe Schwert Gottes erwähnt. Und dann wird die geheimnisvolle Frage gestellt, oder sollen wir uns freuen und sagen, das Zepter meines Sohnes verachtet alles Holz. Sehr mysteriös, oder? Das kann man nur verstehen, wenn man die Verheißung an Israel kennt, beizieht aus 1. Mose 49. Da finden wir den Segen Jakobs, den prophetischen Segen über alle 12 Stämme. Schlagen wir auf, was Jakob dem Stamm Juda verhieß. 1. Mose 49, 8 bis 10. Wir müssen ja denken, zur Zeit von Ezekiel, die 10 Stämme, die waren ja schon längst deportiert. Es geht also hauptsächlich jetzt um die Südstämme und der dominierende Stamm war der Stamm Juda, nebst Benjamin. Wer liest 1. Mose 49, 8?
Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis das der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker.
Jawohl, da haben wir das Zepter von Juda. Das dem Stamm Juda bleiben soll, gehören soll, bis das Schilo kommt. Und das ist der Messias. Schilo kann man übersetzen mit Ruhebringer, Friedeschaffer. Der Ruhebringende oder der Friedenschaffende. Nun hatte Juda also eine ganz spezielle Verheißung, dass sein Herrschaftszepter sein Herrscherstab bleiben wird, bis dass der Messias kommt. Zur Zeit von Hesekiel war das Königreich Juda in ärgster Bedrängnis durch die babylonische Armee unter Nebukadnezar. Hesekiel sagt, es kommt zur Totalvernichtung des Judenstaates. Und da haben sich offensichtlich manche eben berufen auf das Zepter von Juda. Uns kann nichts geschehen, wir haben eine göttliche Verheißung. Hesekiel sagt, ein Schwert, geschärft und auch geschliffen. Und jetzt, oder sollen wir uns freuen und sagen, das Zepter meines Sohnes, und das meint der Messias. Verachtet alles Holz. Also das Zepter von Juda ist gewissermaßen die Garantie, weil es bleibt, bis dass der Messias, der Sohn Gottes, kommt. Aber Hesekiel zeigt, ihr könnt euch nicht auf diese Prophetie berufen. Es ist falsch, wenn wir als Gläubige in der Sünde leben. Dann meinen wir, wir können uns auf gewisse Verheißungen Gottes berufen. Das geht nicht. Das Volk in diesem Zustand, und wir werden noch sehen im nächsten Kapitel, in welchem schlimmen geistlichen Zustand sie waren, darf sich nicht auf göttliche Verheißungen berufen. Die müssen zuerst umkehren. So ist das immer eine Frechheit, wenn jemand, der in der Sünde lebt, sich auf Gottes Verheißungen beruft, ohne umkehren zu wollen. Und das können wir von hier lernen. Denn der Stamm Juda hat die Katastrophe erlebt, trotz der Verheißung dieses Zepters. Aber er hat seine Identität nicht verloren. Sogar in der babylonischen Gefangenschaft haben sie weiterhin Älteste gehabt. Also man kann sagen, der Judenstaat wurde nach Babylon deportiert. Aber sie sind nicht so aufgelöst worden, wie das bei den 10 Stämmen der Fall ist, wo man die Spuren effektiv in der Geschichte dann verloren hat. Ihre Identität als Stamm ist geblieben. Und nach der babylonischen Gefangenschaft, also nach diesen 70 Jahren, wo Babylon der Weltmacht war, da krachte das babylonische Reich zusammen. Die Perser und Meder haben die Macht übernommen und den Juden die Erlaubnis gegeben, zurückzukehren. Und dann vergingen ein paar Jahrhunderte und Schilo kam. Aber Schilo wurde verworfen und dann im Jahr 70 wurde der Judenstaat endgültig zusammengeschlagen. Es gab zwar nochmals ein Aufleben im Jahr 132 bis 135, aber Hadrian hat diesen zweiten Aufstand ganz brutal niedergeschlagen. Es hat wieder mehr als 1 Million Tote gegeben. Und von da an ist auch der Stamm Juda schlussendlich in die Auflösung gekommen. Dass die jahrhundertelange Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes hat dann eben begonnen. Und effektiv, der Herrscherstab ist nicht von Juda gewichen, bis das Schilo gekommen war. Aber das bedeutete nicht, dass eine babylonische Gefangenschaft möglich war. Und da hat man sich also, war man in Gefahr, sich da auf diese Verheißungen zu berufen, und Hesekiel macht deutlich, das dürft ihr nicht. Ihr dürft nicht sagen, euch freuen, das Zepter meines Sohnes verachtet alles Holz.
Darf man fragen, was heißt es hier, verachtet alles Holz? Was
ja, gewissermaßen alle Waffen, die verwendet werden gegen das jüdische Volk, das wird quasi mit dem alles zerschmetterten Zepter von Juda vernichtet.
Also das bezieht sich nicht irgendwie auf diesen Wald, aber der Wald ist ja auch Holz, bildlich gesehen.
Ja gut, aber es geht jetzt darum, dass... einfach um zu zeigen, es geht jetzt um die Stärke. Da kommt ein Gericht über das jüdische Volk und jetzt, das, was noch die Stärke von Juda ausmacht, ist das Zepter, um diesem Angriff entgegenzustehen. Aber da wird klar gemacht, nein, es geht nicht. Das Volk wird abgeschlachtet und Hesekiel wird dann sogar aufgerufen, Vers 17, schreie und heule, Menschensohn. Denn es ist gegen mein Volk, es ist gegen alle Fürsten Israels. Samt meinem Volk sind sie dem Schwert verfallen. Hesekiel sollte weinen und schreien, zu dem Zeitpunkt, als es gar noch nicht geschehen war. Wir sind ja hier im Jahr 591, also noch etwa 5 Jahre vor der Zerstörung von Jerusalem. Diese Datierung haben wir in Kapitel 20 gefunden. Kapitel 20 ist ja datiert. Und wir können das umrechnen in unsere Zeitrechnung. Da gibt es das Jahr August 591. Also wir sind noch nicht so weit, aber Hesekiel soll jetzt weinen und schreien. Und das zeigt uns etwas Wichtiges. Hesekiel als Prophet, der die Sünden des Volkes aufdeckt, sollte nicht irgendwie denken, aha, jetzt kommt's dann und ihr werdet sehen, so mit einem gewissen Genuss, sondern er sollte wirklich Mitleid mit dem Volk. Und das ist auch ganz wichtig, wenn es geht um Mitchristen, die vielleicht zurechtgewiesen werden sollten, dass man selber sich nicht über die anderen stellt, sondern dass man auch das, was vielleicht offensichtlich Zucht Gottes ist, dass man auch mitleidet und das mitempfindet. Und ja, nie eben irgendwie so eine gewisse Schadenfroh. Wie?
Das habt ihr nun davon.
Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Fast verbunden mit einer gewissen Schadenfreude. Das ist übel. Und wir sehen, Hesekiel ist da wieder ein Beispiel. Und welcher Prophet ganz besonders auch noch?
Jeremia.
Jeremia, warum? Er musste ja, weil er so viel Prophetie gesprochen hat gegen Jerusalem, er war ja völlig unpopulär. Die populären Propheten, die sagten, es kommt alles gut, es kommt die große Zeit, Friede, Friede. Er sagt immer das Gegenteil, nein, es gibt keinen Frieden, wir sind am Ende. War völlig unpopulär, musste viel leiden dafür. Ins Gefängnis und in den Brunnen runter, war ganz, ganz schlimm. Aber als dann Jerusalem zusammengeschlagen wurde, hat er nicht gesagt, seht ihr, jetzt ist es gekommen, sondern er hat die Klagelieder geschrieben. Darum wird er genannt der weinende Prophet, der tief mitgefühlt hat, was das Volk aus eigener Schuld erleben musste. Gut, wir gehen weiter zum nächsten Abschnitt, wo wir gesehen haben, das Schwert Gottes wird jetzt hier erklärt als das Schwert des Königs von Babel, Vers 24. Und Hesekiel wird gezeigt, wenn dann der König von Babel kommt, trifft er auf eine Weggabelung und muss sich jetzt entscheiden, was kommt dran? Soll ich Jerusalem zerstören oder soll ich Rabba, also Amman, zerstören? Und mit okkulten Methoden kommt er zu der Aussage Jerusalem, Vers 27. In seine Rechte fällt die Wahrsagung Jerusalem. Und das ist sehr erstaunlich, oder? Aber wir müssen das so sehen. Dass Jerusalem drankommt, das war ja in Gottes Ratschluss schon längst beschlossen. Und Hesekiel hat ja schon die längste Zeit all das vorausgesagt. Aber es zeigt uns nur, wenn jetzt dieser Okkultist Nebukadnezar vor die Entscheidung gestellt wird, was soll er tun, dann können die Dämonen ihn nicht anders weisen, als was Gottes Ratschluss ist. Es ist etwa das Gleiche wie in dem Buch Esther. Haman wollte die Juden vernichten. Und wie hat er das entschieden, das Datum für die Vernichtung? Ja, mit dem Pur. Das Pur ist ja, war ein Würfelorakel. Und das war ziemlich am Anfang des Jahres. Und er hat gewürfelt und kam zum Schluss aufgrund des Orakels im 12. Monat. soll das geschehen, am 13. Tag. Ja, und dank dem, dass es also auf Ende des Jahres angesetzt wurde, war die ganze Vorbereitung möglich zur Rettung der Juden. Da kam die ganze Sache mit Esther, die dann zum König hinein sollte. Und sie wurde vom König angenommen, angehört. Dann kam die ganze Sache mit dem zweifachen Essen mit Haman, bis schließlich Haman entlarvt war. Und dann bekam Mordecai die Erlaubnis, im ganzen Persischen Reich Informationen anzuschlagen, dass, und das Persische Reich reichte von Äthiopien bis nach Indien, mit der persischen Post, die war ja hochentwickelt, wurde das in diesem ganzen Reich verteilt, mit der Erlaubnis des Königs, dass die Juden sich an diesem beschlossenen Tag, er konnte ja wegen dem persischen Recht den ersten Beschluss nicht rückgängig machen, die Juden dürfen sich dann wehren. Und das hat zur Rettung des ganzen jüdischen Volkes in der Zerstreuung geführt. Aber auch da wieder, das war Gottes Hand, dass das Orakel durfte nicht einen früheren Monat anzeigen. Das zeigt uns, Satan hat eine gewisse Freiheit, aber nur in dem Rahmen des Ratschlusses Gottes. Das zeigt uns Gottes Größe und eben auch letztlich die Torheit des Okkultismus, der eben nicht irgendwie frei walten kann, denn Satan hat nicht freie Hand. Also es kommt nach Jerusalem. Und wir können weitergehen zum nächsten Abschnitt. Es wird sehr geheimnisvoll, aber es enthält sehr, sehr viel Interessantes. Vers 29 sagt, als Begründung, warum das Gericht kommt über Jerusalem, lies nochmal Peter.
Darum, so spricht der Herr, der Ewige, weil ihr eure Ungerechtigkeit in Erinnerung bringet, indem eure Übertretungen offenbar werden, sodass eure Sünden in allen euren Handlungen zum Vorschein kommen. Weil ihr in Erinnerung kommet, werdet ihr von der Hand ergriffen werden. Und du, Unheiliger, Gesetzloser...
Also warte mal, bis hier. Also, der Grund ist, die Sünden kommen zum Vorschein und müssen gerichtet werden. Die Sünden Israels. Und jetzt wird in Vers 30 der Kopf des jüdischen Volkes angesprochen. Lies.
Und du, unheiliger Gesetzloser, Fürst Israels, dessen Tag gekommen ist zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes, so spricht der Herr der Ewige, hinweg mit dem Kopfbund und fort mit der Krone. Dies wird nicht mehr sein. Das Niedrige werde erhöht und das Hohe erniedrigt. Umgestürzt, umgestürzt, umgestürzt will ich sie machen. Und dies wird nicht mehr sein, bis der kommt, welchem das Recht gehört, dem werde ich es geben.
Jawohl. Also wer war zu dieser Zeit der König Israels? Der König von Juda. Zedekia, genau. Zedekia war ja auch ein Nachkomme von David, von dem König David. Allerdings nicht die direkte Linie, sondern eine Seitenlinie. Der letzte König, das haben wir früher durchgenommen, war Jekonia. Eine Seitenlinie, aber auch aus dem Haus Davids. Das war also der allerletzte aus der Familie Davids, der auf dem Thron gesessen hat, Zedekia. Und Gott sagt zu ihm, du unheiliger, gesetzloser Fürst Israels. Wir müssen nicht vergessen, Zedekia war der sich Jeremias Lesung angehört hat, von seiner Rolle. Und dann hat er doch im Winterhaus immer wieder, wenn etwas verlesen war, ein Abschnitt der Rolle abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Also eine so tiefe Verachtung vor Gottes Wort. Er hat also die Originalhandschrift von Jeremia, dem biblischen Autographen, hat er verbrannt. Natürlich, Jeremia hat dann später den Auftrag bekommen, noch einmal eine neue Jeremia-Rolle zu schreiben, und das ist die, die wir in der Bibel haben. Aber um deutlich zu machen, wie unheilig und gesetzlos dieser Zedekia war, und nun wird ihm gesagt, hinweg mit dem Kopf und fort mit der Krone. Das Königtum nimmt ein Ende. Aber nicht nur einfach für ihn, dies wird nicht mehr sein. Also das Königtum, damit ist jetzt Schluss. Und das wird so eindrücklich beschrieben, Vers 32, umgestürzt will ich sie machen. Das Königtum von Juda nimmt ein Ende. Und tatsächlich, als die Juden dann aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind, 538, gab es keine Könige mehr. Und nie mehr in der ganzen Geschichte bis heute ist jemand aus der Familie von David je wieder König gewesen über den Stamm Juda. Das war wirklich das Ende des Königtums. Aber er hat sich noch nicht auf den Thron gesetzt. Das kommt noch. Aber er ist der von Gott Erklärte. Und schauen wir in Vers 32. Umgestürzt will ich sie machen. Auch dies wird nicht mehr sein. Und jetzt kommt's. Lesen Sie es.
Bis der kommt, dem das Recht gehört, dem gebe ich.
Jawohl, das ist der Messias. Es wird also kein davidisches Königtum mehr geben, bis dass der Messias das übernimmt. Nun, der Messias ist gekommen. Sagen wir 600 Jahre nach Zedekia. Muss man klar sein, mehr als ein halbes Jahrtausend nach Zedekia gab es kein Königtum mehr, umgestürzt war. Dann kam er. Und dem wollte Gott es geben. Aber der Stamm Juda hat ihn verworfen. Und darum ist das Ganze nochmals verschoben worden. Bis zur Wiederkunft Christi. Aber er wird es bekommen. Bis der kommt, welchem das Recht gehört, dem werde ich es geben. Und dieser Ausdruck, welchem das Recht gehört, ist natürlich noch eine Anklage an Zedekia, denn Zedekia ist ja nicht aus der direkten Königslinie, sondern war eine Seitenlinie aus dem Haus Davids. Aber dann kommt einer aus der wirklichen Königslinie. Dem werde ich es geben. Und dafür gibt uns Matthäus 1 den Beweis. Da wird gezeigt, dass der Herr Jesus Anspruch hat auf das königliche Geschlechtsregister über Josef, der sein rechtlicher Vater war, juristischer Vater war. Aber dieses bis der kommt, erinnert euch das irgendwie an eine Bibelstelle im Alten Testament?
Daniel.
Die wir heute gelesen haben.
Ach, die wir heute gelesen?
Ja.
1. Mose 49, 10.
Ja. Bis das Schiloh kommt. Wir haben ja schon einen Berührungspunkt gefunden zu dem Zepter aus dem Stamm Juda mit Vers 15. Das Zepter meines Sohnes verachtet alles Holz. Und das war kein gutes Argument, um zu denken, es gibt keine babylonische Gefangenschaft. Aber die Verheißung von Jakob an den Stamm Juda bleibt. Bis der kommt, welchem das Recht gehört, dem werde ich es geben. Und dann im letzten Abschnitt, da gehen wir in die Pause, kommt Gottes Gericht über die Kinder Ammon. Die Ammoniter, die Feinde Israels, die haben sich freuen können, als dann Jerusalem gefallen ist, aber sie sind unversehrt geblieben.
Das war die Alternative mit dem Los, ja?
Ja, klar, ganz genau. Darum kommt jetzt Ammon dran. Und da wird gezeigt, aber die sollen nicht meinen, dass sie quasi verschont bleiben und nur Jerusalem und der Stamm Juda fällt. Und darum wird hier das Gericht auch über Ammon ausgesprochen. In der Geschichte hat sich dann dieses Gericht 5 Jahre nach dem Fall von Jerusalem erfüllt. Im Jahr 591 hat Nebukadnezar dann eben auch die Ammoniter geschlagen. Das gehörte zu seinem Programm. Der wollte ja das ganze Weltreich, der wollte alles erobern. Und darum hat er dann auch die Kinder Ammon, die Ammoniter, geschlagen. Gut, dann machen wir hier Pause. Eine Viertelstunde, 20 Minuten. Wir fahren jetzt weiter mit Kapitel 22 und lesen auch wieder zunächst das Kapitel durch. Peter, du bist gefragt, machst du wieder eine Hälfte?
Ja.
In diesem Kapitel wird die Schuld Jerusalems rekapituliert. Die Schuld erstreckt sich auf alle Klassen der Gesellschaft und Gott begründet mit diesem Kapitel, warum er ein so schonungsloses Gericht durch die Babylonier über Jerusalem bringen muss. Jetzt können wir mal so vorgehen. In den ersten 12 Versen finden wir eine detaillierte Aufzählung der Schuld in Jerusalem. Jetzt wollen wir mal so durchgehen, versuchen diese Sünden zu klassifizieren und jedes Mal nehmen wir dazu einen Vers aus dem Neuen Testament, der vor dieser Art von Sünde warnt. Das erste, was erwähnt wird, ist...
Du hast ja deine eigenen Götter geschaffen.
Noch vorher. Ja,
Vers
also.
Vers 4, durch das Blut.
Ja, Mord.
Mord.
Schon Vers 3, ja? Das wird... Ja, und Vers 2 schon. Statt der Blutschuld. Der Mord wird erwähnt in Vers 2, 3, 6, 9... 12, 13, 25 und 27. Wo finden wir im Neuen Testament ein ausdrückliches Verbot von Mord? Ja, das wäre das Gebot aus dem Alten Testament, das im Neuen Testament zitiert wird, richtig, ja, aber das ist schon so. Der Jesus nimmt das ja auch auf in der Bergpredigt und erklärt, dass dieses Gebot schon gebrochen wird, wenn es in Gedanken geschieht. Ja, wir können das kurz aufschlagen, Matthäus 5, Bergpredigt. Da legt der Messias das Gesetz Mose aus. In der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 21. Liest das jemand bis 22?
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Haka, Ipsenitrium verfallen sein wird. Wer aber irgend sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird.
Ja, also, da haben wir eigentlich drei verschiedene Dinge. Da wird ja gesprochen über das Gericht, dann über das Synedrium und drittens über die Hölle. Sieht man das? Das sind eigentlich drei Abstufungen, die da gemacht werden. Und zwar das Synedrium. Was ist das? Oder der Hohe Rat. Das war also die oberste Gerichts- und Verwaltungsbehörde Israels damals. Unter der Leitung des Hohen Priesters. Dann haben wir aber vorher noch einfach das Gericht. Dem Gericht verfallen sein wird. Damit ist gemeint der kleine Sanhedrin oder das kleine Synedrium. Das war ein Gericht aus 23 Personen bestehend, der Hohe Rat, das Synedrium, der große Sanhedrin, 71. Die waren so in verschiedenen Ortschaften, waren die untergebracht, die kleinen Sanhedrine, Und es gab einen kleinen Sanhedrin an der Eingangstreppe zum Tempel. Also wenn man von Süden zur schönen Pforte kommt, die schöne Pforte aus Apostelgeschichte 3, rechter Hand gibt es den kleinen Sanhedrin und oben im Tempel war der große Sanhedrin, die oberste Gerichtsbehörde. Interessant ist übrigens, wenn man die Ausgrabung vom kleinen Sanhedrin, wenn man da von den Seitenmauern eine Linie zieht, trifft das exakt das Gebäude vom großen Sanhedrin auf dem Tempelplatz oben. Die haben das also ganz bewusst in einer Linie gebaut, um zu zeigen, eben, dass in vollkommener Übereinstimmung der kleine Sanhedrin mit dem großen Sanhedrin. Ja, jetzt haben wir haben drei Stufen. Wenn jemand seinem Bruder ohne Grund zürnt, dann ist er dem kleinen Sanhedrin verfallen. Wenn er ihm sagt, du Dummkopf, das heißt Raka, dann ist er dem großen Sanhedrin verfallen. Und wenn er sagt, du Narr oder du Gottloser, dann ist er der Hölle des Feuers verfallen. Das sind drei Stufen. Wenn ich nämlich jemanden zürne, dann merkt er nicht unbedingt etwas davon. Das geschieht innerlich. Aber das reicht bereits, dass man dem Gericht verfallen ist. Wer seinen Bruder ohne Grund zürnt, hat er schon das Gebot gebrochen, du sollst nicht töten. Denn das ist die Wurzel des Mordes. Die beginnt mit dem Zorn im Herzen. Der nächste Schritt, wenn es verbal wird und ich sage, du Dummkopf, dann stelle ich die intellektuelle Integrität eines Menschen in Frage. Und das ist schon einen Schritt weiter gegangen, der verfällt dem großen Sanhedrin. Aber das dritte ist das Schlimmste, denn wenn ich einem Menschen sage, du Gottloser, dann stelle ich damit seine religiöse Integrität in Frage. Und das ist noch schlimmer. Und darum haben wir diese drei Stufen. Aber der Herr erklärt, mit all diesen drei Vorstufen ist bereits das Gebot, du sollst nicht töten, gebrochen. Im Grundsatz. Er erklärt das dann auch mit dem Ehebruch, dass es genau gleich ist. Das beginnt schon mit den Augen und nicht erst mit der Tat. Und zum Mord können wir noch lesen, 1. Petrus 3, 1. Petrus 4, Vers 15.
Dass doch niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen.
Das richtet sich an Gläubige. Wie gesagt, dass doch niemand leide als Mörder. Das ist schon unfasslich. Aber das zeigt, auch beim erlösten Menschen ist die sündige Natur, die wir von Adam geerbt haben, die ist kein bisschen besser geworden. Und wenn der Mensch in der Sünde lebt, kann es auch dann noch so weit kommen. Dass doch niemand von euch leide als Mörder. Ich weiß von einem Fall von jemandem, der sich als Christ bekannt hat, der so tief gesunken ist in der Sünde, dass er schließlich seine Frau ermordet hat. Und dann vor Gericht hat er gesagt, das habe nicht ich gemacht, sondern das hat meine alte Natur, die Sünde in mir gemacht. Da hat der Richter gesagt, ja, dann müssen wir halt das Fleisch einsperren. Ja gut, aber es zeigt, so tief kann der Mensch sinken und eben auch ein Erlöster, wenn man nicht immer wieder das Böse auch in den Vorstufen verurteilt, dann ist die Entwicklung nach unten ist offen. Also das wäre zum Thema Mord. Dann haben wir eine weitere Sünde. Götzendienst ist erwähnt worden. Vers 4, oder? Eine Stelle im Neuen Testament, die vor Götzendienst warnt. Ja? 1. Korinther 10. Vers 14.
Darum, meine Geliebten, flieh jetzt den Götzendienst.
Jawohl. Das Fliehen bedeutet, dass man die Bereiche, wo man in Gefahr ist, in solche Sünden zu fallen, dass man die eben meiden muss. Dass man sich aus Bereichen, die einem in Gefahr sind, da muss man fliehen. Dann eine weitere Sünde in Hesekiel 22.
Dass die Bewohner Vater und Mutter verachten.
Jawohl, Vers 7. Eine Stelle dazu aus dem Neuen Testament. Die klassische.
Gebote.
Also jetzt speziell im Neuen Testament, so. Ja. Epheser 6.
Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Und das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter reißt.
Danke, jetzt kommen die Väter dran, aber wir bleiben bei den Kindern. Also, ganz klare Aussage. Und die Aussage, der neutestamentliche Befehl, wird befestigt sogar mit dem alttestamentlichen Gebot als Bestätigung. Und erstaunlicherweise, wie gesagt, das ist das erste im Dekalog, also in den 10 Geboten, wo noch eine spezielle Verheißung dabei ist, auf das du lange lebst. Sehr erstaunlich. Dann haben wir eine weitere Sünde in Vers 7. Ja, hochaktuell.
Ja.
Vers 7 und auch Vers 29, da kommt es nochmals vor. Den Fremdling übervorteilen sie widerrechtlich. Eine neutestamentliche Stelle dazu. Ich habe vor einiger Zeit an einer Konferenz das Thema bekommen für einen Vortrag, der Ausländer in Gottes Heilsplan. Hochaktuelles Thema. Also eine heilsgeschichtliche Sicht durch die ganze Bibel hindurch, der Ausländer in Gottes Heilsplan. Ja, da können wir mal aufschlagen, Hebräer 13. Und zwar, überrascht das vielleicht, Vers 1.
Die Bruderliebe bleibe.
Weiter.
Das Nachrufen Vers 2, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt.
Ja, es geht mir darum, der Gastfreundschaft vergesst nicht. Das griechische Wort für Gastfreundschaft heißt Philoxenia. Philo, Liebe, Xenia, zu Fremden. Liebe zu Fremden, das ist Gastfreundschaft. Es ist so, dass im Neuen Testament Philoxenia auch eine weitere Bedeutung bekommen hat, allgemein von Gastfreundschaft. Zum Beispiel in 1. Petrus 4, also auch gegenüber solchen, die man kennt. Aber hier ist die ursprüngliche Bedeutung ganz klar noch erkennbar. Der Liebe zu Fremden vergesst nicht, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und das spielt an auf Abraham und Lot, 1. Mose 18 und 19, die Fremde, die gekommen sind, beherbergt haben. Liebe zu Fremden. Ich habe übrigens in diesem Vortrag dann eine Zusammenstellung gemacht von all den Vorrechten des Fremdlings im Gesetz Mose. Da wimmelt es ja. Unglaublich, diese Vorschriften, die auch Sozialhilfe mit einschlossen. Zum Beispiel wird ausdrücklich gesagt, man darf das Feld, den Weinberg, die Olivenbäume nicht vollständig abernten, damit die fremden Leute da sich nachträglich noch etwas holen können und so weiter. Aber auf der anderen Seite habe ich dann einen ganzen Katalog gemacht über die Pflichten des Ausländers. Und das ist ganz erstaunlich. Der Ausländer musste sich der Tora, dem Gesetz Gottes, unterstellen. Er musste sich beschneiden lassen. Und. Ein ganzer Katalog. Heute ist das Problem, dass man nur über die Vorrechte spricht und nicht über die Pflichten. Und die Vorrechte gehen dann so weit, dass man bereit ist, dass der Ausländer die Identität zerstören darf. Wenn man denkt an den ganzen Moscheenbau und so weiter. Und warum? Ja, weil, sagen wir jetzt, wir sind ja in Deutschland, weil Deutschland auch keine christliche Identität mehr hat, kann sie auch gar keine mehr vorweisen. Also sägt man sich den eigenen Ast ab. Aber die Schrift zeigt ganz klar, der Fremdling, der soll geliebt werden, du sollst deinen Fremdling lieben und man muss ihn unterstützen, man muss ihm helfen, man muss ihm beistehen und so weiter. Aber dann gibt es auch die klaren Vorschriften, er muss sich dem göttlichen Gesetz unterstellen. Wenn man das in die Politik einbringen würde.
Können wir das dann umlegen heute, er muss sich in die staatlichen Gegebenheiten einordnen?
Ja, natürlich, denn gerade was die staatlichen Gesetze anbetrifft, da werden ja ganz klare moralische Vorschriften verlangt. Und das muss natürlich auch der Staat auch durchsetzen. Das sind diese beiden Seiten. Und wir sind in einer Gesellschaft, eben, wo man das christliche Erbe bereit ist, fahren zu lassen, weil man die christliche Identität als Volk verloren hat. Und das rächt sich natürlich, wenn eine Gesetzgebung so einseitig wird.
Ja, auch bewusst ablehnt, also bewusst sagt, dass ja, antiquiert.
Ja, ganz genau.
Es ist nicht nur verloren, sondern die paar, die noch was davon wissen, werden schon schief angeguckt.
Ja, ja. Aber wenn das wirklich beachtet werden würde, dann bekommt die Liebe zum Fremden auch Substanz. Mhm. Und Wert und Gewicht und Bedeutung. Übrigens habe ich das dann auch so behandelt. Ich habe begonnen eigentlich mit dem Garten Eden. Da war der Mensch zu Hause in der Gemeinschaft mit Gott. Und durch die Sünde kam der Bruch und Adam und Eva wurden vertrieben. Da wurde der Mensch ein Fremdling. Da hat eigentlich das Fremdsein, die Entfremdung begonnen. Und Epheser 4 sagt, allgemein über die Menschen, über die heidnischen Völker, entfremdet dem Leben Gottes. Und auch Israel im zweiten Buch Mose beginnt als ein Fremdlingsvolk, in fremdem Land, als Sklavenvolk. Und wird von Gott auf der Grundlage der Erlösung durch das Blut des Lammes herausgeführt aus der Entfremdung nach Hause. Das zweite Buch Mose endet nämlich mit der Stiftshütte, wo Israel rundherum sich lagert und zu Hause ist. Also, Gottes Plan ist es überhaupt, den entfremdeten Menschen nach Hause zu bringen. Und ausgehend von dieser Erfahrung Israels, daran werden all diese Verpflichtungen dem Fremden gegenüber aufgebaut. Ihr seid Fremde gewesen. Ihr wisst, wie es dem Fremden zumute ist. Sagt das Gesetz Mose so. Ihr wisst, wie es einem zumute ist als Fremder. Darum sollst du das und das und das und das machen. Und wenn wir nämlich die Entfremdung, auch wenn wir echte Deutsche sind oder echte Schweizer, aber in Gottes Augen sind wir alle Entfremdete. Und wenn wir wirklich durch die Erlösung von Jesus Christus, dem Lamm Gottes, erfahren haben, was es heißt, aus der Entfremdung heimzukehren, dann bekommen wir die richtige Haltung jedem Ausländer, jedem Fremden gegenüber. So, das war ein bisschen ein Exkurs. Weiter, Ezekiel 22, 7. Jawohl, eine Stelle dazu, aus dem Neuen Testament.
In der Apostelgeschichte mussten doch die Witwen versorgt werden.
Ja, Apostelgeschichte 6. Und nehmen wir vielleicht einen Vers, Jakobus 1, Vers 27.
Ja,
Wer liest?
Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten.
Braucht kein Kommentar. Sehr klar. Dann haben wir weiter in Vers 8. Das sind jetzt mehr, man kann ja die Sünden hier einteilen in verschiedene Gruppen, also zum Beispiel soziale Sünden, das war eben Mord, Verachtung der Eltern, Unterdrückung des Fremden, Unterdrückung der Schwachen, Witwen und Waisen. Und dann haben wir religiöse Sünden oder kultische Sünden, wie jetzt hier, meine heiligen Dinge hast du verachtet. Meine Sabbate entweiht. Dazu ein neutestamentlicher Vers.
Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben.
Sehr gut. Das ist 1. Korinther 3, Vers 17, ja? Wo gesagt wird, die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Und vielleicht noch etwas dazu. 1. Korinther 11, Vers 22 in Verbindung mit dem Abendmahl. Sagt Paulus, in Korinth hat man ja sich völlig über die Bedeutung des Abendmahls hinweggesetzt, hat da ein gelageartiges Essen draus gemacht und Gott hat eingegriffen, dass manche sogar gestorben sind in der Gemeinde. Und da lesen wir 1. Korinther 11, 22.
Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämt die, welche nichts haben?
Ja, also verachtet ihr die Gemeinde Gottes? Das entspricht dem. Und das kann sehr konkret sein. Wie oft hört man manchmal, wie über die oder jene Gemeinde einfach so hergefahren wird in einer ungehörigen Weise. Verachtet ihr nicht die Gemeinde Gottes? Also das hat schon sehr praktische Bedeutung. Dann haben wir eine weitere Verschuldung in Vers 9. Verleumder waren in dir, um Blut zu vergießen. Wo wird im Neuen Testament Verleumdung gegeißelt? Ja, dort eigentlich, das wäre dann sehr allgemein, die Sünden mit der Zunge, ja. Jakobus 3, ein ganzes Kapitel.
Römer 1, am Ende, wo diese Auflistung ist.
Ja, da wird einfach gezeigt, wie die Heiden eben all diese Sünden begehen. Und vielleicht könnten wir, aber nicht so viel Zeit, noch eine Stelle nehmen, speziell auch für an Gläubige gerichtet. 1. Petrus 2, Vers 1.
Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Üble nachreden.
Ja. Also hier wird wirklich aufgerufen, da einen Schnitt zu machen. An Gläubige wird das gesagt. Legt nun ab. Und es ist ein Aorist im Griechischen, das heißt nicht, legt das immer wieder ab, sondern legt es ab. So quasi definitiv da einen Schnitt machen. Und ich meine, wie man manchmal über andere Leute herfährt und spricht, das ist man vielleicht sich gar nicht so bewusst. Und wenn man einmal sich ganz klar wird, das, auf diese Weise geht das nicht, da muss ich aufpassen, dann kann man wirklich zu dem Punkt kommen, jetzt wirklich mal einen klaren Schnitt machen. Das muss abgelegt werden, wie ein schmutziges Kleid. Gut, dann weiter. Götzendienst haben wir schon erwähnt. Das kommt auch in Vers 9 jetzt wieder vor.
Sabbat entweihen.
Wo haben wir das im Neuen Testament?
anderem die Versuchung Jesus durch die Pharisäer, weil die Jünger gepflückt haben am Sabbat Korn.
Ja, gut, jetzt in Bezug auf die Jünger, aber in Bezug jetzt auf uns. Nirgends. Das Sabbatgebot war ein ausdrückliches Gebot an Israel. Gott sagt sogar in 2. Mose, das ist das Zeichen des Bundes mit Israel. Das Sabbatgebot ist nie den anderen Völkern als Gebot gegeben worden, nur Israel. Den Sabbat gab es ja von Anfang der Schöpfung an. Aber nie ist damit ein Gebot verbunden worden. Erst mit dem Auszug aus Ägypten und der Gabe der Tora am Sinai hat Gott den Sabbat als Gebot eingesetzt für Israel. Und darum wird das im Neuen Testament für die Gemeinde auch nie wiederholt. Vielmehr sagt Paulus in Kolosser 2, niemand verurteile euch im Blick auf Sabbate. Gut, also das müssen wir ganz klar auf Israel beschränken. Weiter. Ja, das ist Götzendienst wieder. Das sind die Friedensopfer für die Götzen. Genau. Weiter kommt nun in Vers 10 eine ganze Reihe von sexuellen Sünden.
Was heißt es, die Blöße des Vaters aufdecken? War das wie das da mit Noah? Oder?
Ja, beziehungsweise noch weiter. Das Aufdecken, das bedeutet Geschlechtsverkehr haben.
Mit dem Vater?
Ja. Also das wäre Inzest.
Also Töchter mit dem
Vater? Ja, natürlich.
Ja, aber bei Noah war es doch so, dass nur Leichen...
Oder Homosexualität natürlich auch, ist klar. Wie?
Bei Noah war es doch so, dass nur allein schon der Anblick...
Ja, natürlich. Hat doch schon so ganz genau. Ganz genau. Aber im Gesetz Mose, 3. Mose 19, kommt ja der Ausdruck so oft vor und wird genau gezeigt, welche Verwandtschaftsgrade die Blöße nicht aufgedeckt werden darf. Und das sind damit sind das Gebote, die zeigen, bis zu welchen Graden man heiraten darf. Darum geht also der Ausdruck aufdecken, geht weiter als nur das Sehen. Aber natürlich, bei Ham wird das als ungehörig hingestellt, dass man die Blöße des Vaters anschaut. Aber der Ausdruck wird dann oft gebraucht im weitergehenden Sinn. Darum, da geht es also eindeutig um Geschlechtsverkehr.
Naja, und wenn man das in die heutige Zeit transferiert, wo es per Gesetz zugelassen wird oder sogar unterstützt wird, als sogenannte Minderheitengesetzgebung, die gleichgeschlechtliche Heirat,
ja,
oder wie auch immer man das nennt, Partnerschaft, dass die notifiziert werden darf sogar noch.
Ja, aber das ist bei uns schon immer noch verboten, gell? Vater und Tochter.
Ja gut, der Inzest ist in der Gesetzgebung verboten, jawohl. Da muss man noch ein bisschen warten. Ja, natürlich. Ja, ich meine, dem Zerfall ist keine Grenze gesetzt. Wenn man die Barrieren einmal bricht, dann geht es weiter. Ich meine, das ist auch mit der Abtreibung. Zuerst spricht man von in den ersten so und so vielen Wochen, oder? Und dann ist man heute schon so weit bis zur Geburt. Und jetzt auch eben die alten Menschen. Und wenn man die alten darf, dann der nächste Punkt, der nächste Schritt ist dann die chronisch Kranken. Es ist keine Grenze gesetzt. Wenn man einmal den moralischen Damm bricht, dann kommt die Katastrophe.
Das ist ganz interessant, der Gesetzestitel. Das Gesetz heißt jetzt Gesetz gegen die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Das ist also der wortwörtliche Titel des Gesetzes. Das heißt also, man sagt jetzt, die wurden früher diskriminiert.
Ja.
Und das Gesetz ist jetzt gegen die Diskriminierung. Also das ist unglaublich,
ja.
Wie der Gesetzestitel schon heißt. Ne?
Da wird der Rechtsstaat zum Unrechtsstaat. Da, das ist ein Bruch mit Gott. Und
ist ja dann nichts Neues, gell? War ja alles schon da damals.
Ja, klar. Und wenn man zum Beispiel das Buch der Richter anschaut, wie weit das geht, eben mit der Sünde bis zum, schließlich dann bis zum Menschenraub und bis zur Vergewaltigung, Das zeigt uns das Buch der Richter. Der Bruch mit Gott führt automatisch zum Bruch mit dem Menschen. Und das erleben wir heute. Der Bruch mit Gott ist vorausgegangen, jetzt kommt der Bruch mit dem Menschen. Ja, also da werden uns verschiedene Arten von sexuellen Sünden aufgezeigt. Bis hin zur Vergewaltigung. Welchen Vers?
Vers 12.
Jawohl.
Zins und Aufschlag.
Jawohl. Zins und Aufschlag.
Und mit dem Zins ganz kurze Frage.
Ja.
Ich meine, Zins ist ja heute auch gebräuchliche Praxis, also auch in ganz normalen Bankgeschäften.
Ja.
Das hat ja wahrscheinlich nicht mit dem Zins zu tun, sondern dem anderen geht es um Wucherzins. Oder?
Ja, gut, es wird ja gesprochen, es werden ja zwei Wörter gebraucht: Zins und Wucher.
Und über Vorteile, ne?
Ja. Nun, es ist so, die ökonomische, die Wirtschaftsordnung Israels ist einzigartig. Die ist weder kommunistisch noch kapitalistisch. Weil jeder in Israel hatte ein Grundeigentum. Gott will das Eigentum, Privateigentum. Es ist interessant, Israel war ein Sklavenvolk in Ägypten. Es wird aus der Sklaverei befreit. Das ist gar nichts, oder? Wird befreit und die 10 Gebote werden gegeben und die 10 Gebote schützen das Privateigentum. Du sollst nicht stehlen. Das ist Gottes Wille. Nicht wahr? So als so vor 20 Jahren, wo Kommunismus noch Mode war, da hat man sich brüsten können mit solchen Sprüchen wie Eigentum ist Diebstahl und so, ja. Das war alles hoch im Kurs. Nein, Gott will Privateigentum und er schützt es. Aber es war so, jede Familie hatte Grundeigentum. Und wenn eine Familie durch Krankheit oder durch Katastrophen oder so verarmte, oder auch durch Schuld, konnten sie verkaufen, Land, Grundstück verkaufen. Aber nach 50 Jahren musste der Käufer der ursprünglichen Familie das Grundstück wieder zurückgeben. Das war nicht auf ewig. Und dadurch wurde verhindert, erstens, dass es zu übermäßigem Großgrundbesitz kam, und zweitens wurde verhindert, dass es zu einer zu einem Proletariat kam, dass die Massen proletarisiert wurden. Das wurde durch diese Gesetzgebung verhindert. Und weiter hat Gott auch verboten, wenn man ausleiht, darf man keine Zinsen nehmen, damit der Verarmte eben die Möglichkeit hat, es wieder zurückzuzahlen. Sonst wird die Schuld immer noch größer und er wird zahlungsunfähig. Nun ist es aber so, dass die ganze Wirtschaftsordnung ist unzertrennlich mit dem Land Israel verknüpft. Und darum haben wir auch im Judentum immer verstanden, man kann, als man in die Diaspora kam, in die Zerstreuung weltweit, man kann die Wirtschaftsordnung aus der Tora nicht aufs Ausland übertragen. Und darum haben Juden auch Zinsen genommen. Gut, nach der Tora durfte man sowieso auch von Ausländern, da durften sie nehmen, aber nicht von Volksgenossen. Aber Sie haben verstanden, das können wir nicht übertragen, das ist auf das Land Israel bezogen. Aber wir können natürlich aus dieser gerechten Wirtschaftsordnung vieles lernen. Ohne dass wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir von der Bank Zinsen nehmen. Ja.
Woher ist eigentlich der Grundsatz entstanden oder die Handhabung, dass in den späteren christlichen Jahrhunderten den Juden das Privileg oder die Verpflichtung, Geldgeschäfte betreiben zu dürfen, als eine der wenigen Handelszweige von den Fürsten?
Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass man so und so viele andere Zweige ihnen verwehrt hatte. Ja, da durften sie nicht. Da hat man also noch das dreckigste.
Das geldwerteste Geschäft.
Ja, hat man ihnen quasi dann gelassen. Und darum mussten sie sich da profilieren. Und das mit den Edelsteinen, das hängt damit zusammen. So viele Juden heißen Rubinstein und Saphir und Goldmann und Goldstein und Goldberg. Das hängt ganz mit dem zusammen. Aber warum gerade Edelsteine, und auch Israel ist ja heute noch immer noch führend in der Edelsteinindustrie, das ist noch ein Rest, also Diaspora. Ja, es ist ganz einfach, wenn man plötzlich von einem Tag auf den anderen fliehen muss, dann kann man ein paar Edelsteine in den Sack tun und gehen. Als wenn man das ganze Habengut zusammenpacken muss und über Nacht fliehen muss. Sie hatten stete Unsicherheit durch all die Jahrhunderte. Und darum war Edelsteinhandel ideal, um vielleicht morgen in der Nacht zu fliehen. Ja, gut, wir müssen zum Schluss kommen. Gott zeigt also, warum er ein Recht hat, Israel zu strafen. In den Versen 15 und 16 spricht er davon, wie sie zerstreut werden unter den Völkern. Also die Diaspora wird hier angekündigt. Und in Vers 4 wird gesagt, sie werden zum Spott werden unter den Völkern. Und wie sich das erfüllt hat, bis ins 20. Jahrhundert, das wissen wir, ja. Zerstreuung und Spott unter den Völkern. Und weiter erklärt Gott in dem Abschnitt 17 bis 22, das Volk ist geworden wie wertloses Metall. Also wie Schlacke, das gar nichts wert ist. Und diese Schlacke wird nun in dem Ofen Jerusalem eben verflüssigt durch Feuer, durch das Gericht. Und dann der letzte Abschnitt zeigt noch, wie die ganze Gesellschaft verdorben ist. Vers 25, Verschwörung seiner Propheten ist in ihm. Die Propheten waren vollkommen verdorben. Vers 26, seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine heiligen Dinge. Zwischen Heiligem und Unheiligem unterscheiden sie nicht. Also die Bibel gut kennen sollten, gut lehren sollten, die verdrehen alles. Und schauen wir, was geschehen ist mit der Theologie in Deutschland, in der Schweiz. Die totale Perversion, dass gerade die, die es wissen sollten, was Recht und Unrecht ist, das sind die, die sogar ganz vorne mitziehen, wenn es geht um Homosexualität und alle weiteren Perversionen der heutigen Zeit. Und drittens wird erwähnt, Vers 27, seine Fürsten sind in ihm wie Wölfe. Das sind die Politiker. Und nochmals Vers 28, die Propheten werden erwähnt als falsche Propheten, Lügner. Und Vers 29, das Volk im Allgemeinen, das Volk des Landes verübt Erpressung. Und Gott sagt, es ist so schlimm. Vers 30 ist nun ein ganz wichtiger Vers, den man rot anstreichen kann. Ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern, in den Riss treten möchte für das Land. Aber ich fand keinen. Und Vers 31 zeigt, und so kommt das Gericht.
Aber ganz am Anfang sagt er doch, mit dem Vergleich mit den grünen Bäumen und verdorbenen Bäumen, die Gerechten und die Ungerechten, also gab es noch Gerechte.
Ja gut, aber das ist natürlich relativ, oder? Solche, die, in unserer Gesellschaft ist es auch so. Es gibt gute Bürger und es gibt solche, die ganz pervers leben. Aber wenn man schaut, wie gut das die guten Bürger sind, dann können wir sagen, es ist nicht so, dass wir hier das Gericht Gottes nicht verdient hätten. Keiner, der in den Riss tritt und das Gericht kommt. Aber glücklicherweise, Jahrhunderte später, hat Gott einen Mann gegeben, der in den Riss tritt. Und da wollen wir schließen mit 1. Timotheus 2, Vers 4.
Ich habe eine kurze Frage, und zwar zu diesen Metallen, die da genannt werden. Ich habe schon mal irgendwo in den Bibelstellen gelesen, dass Israel so ist wie schmutziges Silber, das auch in den Schmelzofen, um wieder gereinigt zu werden, geläutert zu werden.
Ja, ja, es gibt andere Stellen, wo Israel mit wirklichem Silber verglichen wird, das in die Drangsal kommt und so geläutert wird. Zacharia 13, Vers 8 zum Beispiel, 9. Aber da geht es jetzt, ist ein anderes Bild, da geht es jetzt wirklich darum, um Schlacke, also das, was wertlos ist. So wird Israel verglichen, als wertloses Material. Gut, also, wir haben es ein bisschen zu lange gemacht, Entschuldigung, aber die Pause war auch so schön und lang. 1. Timotheus 2, Vers 4, Vers 3 und 4.
Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Vers 5.
Denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle.
Ja, danke. ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Er ist in einen Riss getreten, um uns eben vor dem Gericht Gottes zu verschonen.
Herr Liebig, ich ja? Der kürze der Zeit. Dann ist eigentlich dieses angekündigte Gericht viel schlimmer als das bei Sodom und Gomorra. Da hat er ja noch mit sich handeln lassen. Wenn so und so viele Leute gerecht sind, dann verschone die Stadt. Bis er dann Lot herausgeführt hat als Einzigen. Hier nimmt er grüne und verdorrte Bäume.
Ja, wir haben das sogar ausdrücklich gelesen in Hesekiel 16. Am Schluss hat Gott erklärt, dass der Zustand Israels schlimmer geworden sei als Sodom und Gomorra. Ja, also ausdrücklich. Ja. Gut, wir wollen noch beten zusammen.